meine Mutter wollte mich dann vom Kindergarten abholen und ich war nicht mehr da. Bin einfach mit anderen Kindern nach Hause gegangen zu denen, weil die gesagt haben, da gibt's was zu essen.
Als mich dann vor Bastogne ein LKW mit einer Badewanne Wasser überschüttet hat, da dachte ich mir, okay, jetzt wird's auch nicht mehr schlimmer, ich kann nicht durchziehen. Cognac ist ein sehr gutes Dopingmittel, um die Schmerzen zu lindern.
Ihr könnt übrigens auch schmökern. Schaut mal bei Instagram vorbei. Wir haben nämlich ein paar Verlosungsbücher bekommen und die reichen wir an euch natürlich. Jean-Marie Magro, herzlich willkommen.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge Nummer 94. Wir nähern uns und robben uns langsam an die 100 ran.
Ey, stell dir mal vor, wir sind irgendwann bei 1000. Dann musst du mal sagen, wir sind jetzt bei Folge 987.
Ja, und dann geht's immer so weiter.
10.591.
Als ich hier mit dem Fahrrad heute hergefahren bin, ich fahre jetzt immer so einen kleinen Umweg, weil da so eine Fahrradzählmessstation ist.
Das wissen
ne?
wir
ja, doch. Ja, ich weiß. Und heute habe ich mal drauf geachtet, da habe ich genau auf der Höhe, wo anscheinend diese Lichtschranke ist, jemanden überholt und auf der digitalen Anzeige ist die Anzahl der vorbeifahrenden Fahrradfahrer um 1 gestiegen und nicht um 2.
Oh.
Bedeutet, wenn ich da jetzt jemanden überholen will, dann muss ich das entweder danach oder davor machen. Also ich habe wieder was dazugelernt.
Weißt du, was mir aufgefallen ist?
Ja?
Ich meine, wir haben ja jetzt eine Berliner Regierung, die nicht mehr sehr fahrradaffin ist. Ne? Und trotzdem werden überall in der Stadt noch diese Fahrradprojekte umgesetzt. Das ist so irre. Ich dachte, das ist immer ganz komisch. Ne? Ich dachte, das würde jetzt abrupt stoppen, dass da irgendwie gar nichts mehr passiert.
Es wurde auch abrupt gestoppt, aber viele Sachen wurden dann irgendwie nochmal doppelt und dreifach geprüft und Sachen, die dann schon fertig geplant waren und sowas, durften dann weitergemacht werden.
Ja, aber jetzt habe ich schon auf mehreren Straßen erlebt, auch bei mir im Kiez, dass da jetzt diese richtig breiten neuen Radspuren entstanden sind.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Wir haben jetzt Anschluss an die Welt auch.
Sehr schön. Ich habe vor ein paar Wochen eine Pressemitteilung bekommen von meiner lieben Kollegin Jola. Ich arbeite ja bei einem Berliner Radiosender, Flux FM. Die hat mir eine E-Mail weitergeleitet und meinte so, vielleicht ist das ja was für dich. Hat mit Radsport zu tun. Es heißt Ratatouille. Es ist ein Buch von Jean-Marie Magro. Ich habe dann mit ihm ein bisschen hin und her geschrieben. Wir haben uns auf einen Termin geeinigt und bei uns ist er hier gleich im Interview. Es ist eine Tour de France, die da beschrieben wird, aber der ganz anderen Art. Ne? Natürlich mit dem Rennrad verfolgt dieses Buch aber eigentlich ganz andere Ziele. Es kreuzt immer wieder dieses größte Freilicht-Sportveranstaltungsgedingens der Welt, die Tour de France, was wir alle so gern haben. Es geht aber auch darum, Frankreich besser kennenzulernen oder besser gesagt die einzelnen Regionen. Es geht um Land, um Leute, um Essen, Marotten, Politik, warum Streik Nationalsport ist und warum es eben nicht nur dieses eine Frankreich gibt, sondern ganz viele kleine verschiedene Frankreichs in den Regionen. Ein wirklich hochinteressantes Buch, das sich sehr, sehr gut lesen lässt, das hier Radsport und Landeskultur so zusammengekommen sind, ist natürlich ein Sechser und Lotto für uns beide, weil ich habe Frankreich lieben gelernt, vergangenes Jahr, als ich bei der Tour de France das erste Mal in meinem Leben war. Du hast ja sowieso schon so eine Frankreich-Geschichte. Erzähl nochmal, wie ist das bei dir?
Wie was bei mir ist?
Naja, du sprichst Französisch im Gegensatz zu mir fließend.
Ja.
Wie kommt das?
Ach, ich soll jetzt meine ganze Kindheitsgeschichte hier
noch ausbreiten? Naja, nur so ein ganz kleines bisschen, reichen ja drei Worte.
In drei Worten?
Drei Sätze,
komm. Ich bin Franzose. Ich bin als Franzose aufgewachsen. Ich bin als Franzose zur Schule gegangen. Ich bin mit 3 Jahren in den französischen Kindergarten in Paris gekommen. Und der Rest ist eine lange Geschichte.
Und was hast du da in Paris gemacht? Also wie bist du nach Paris gekommen?
Meine Eltern haben da gearbeitet.
Mhm.
Und okay, die Geschichte ist ganz witzig.
Na komm.
Meine Eltern, also mein Vater hat da gearbeitet und wir waren aber mit der ganzen Familie dort und dann sind wir natürlich immer auf den Spielplatz gegangen mit meiner Mutter und waren noch sehr klein, meine Schwester und ich. Und irgendwann kam ich zu meiner Mutter und meinte, das geht hier irgendwie nicht. Ich spiele jetzt hier den mit, seit Wochen buddeln wir gemeinsam im Buddelkasten und der redet immer mit mir und ich verstehe überhaupt nicht, was der sagt, was die mir sagen wollen. Und dann bin ich denen so lange auf die Nerven gegangen, wirklich, das muss nicht schön gewesen sein zu Hause, dass sie dann gesagt haben, okay, der Junge kommt in den Kindergarten. Und das war ja für mich ein Traum. Ich fand das ja total geil. Ich bin ja dann, es ging so weit, dass ich, meine Mutter wollte mich dann vom Kindergarten abholen und ich war nicht mehr da. Ich bin einfach mit anderen Kindern nach Hause gegangen zu dem, weil die gesagt haben, da gibt's was zu essen.
Und wie hat sich deine Mutter wiedergefunden?
Ja, sie hat es auf jeden Fall irgendwie geschafft, aber ich weiß nicht mehr wie. Aber es war schon, ja, so fing alles an.
Ja, stark. Ich finde ja Frankreich total toll. Ne? Ich habe aber das große Problem, dass ich in der Schule niemals Französisch hatte. Ich hatte Latein als dritte Fremdsprache und zweite Fremdsprache. Ja. Und ja, deshalb sind so diese ganzen französischen Worte so ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Alles, was ich an Französisch kann, kann ich aus Kraftwerk-Songs. Das sind ja immer nur so Schlagworte. Es ist so, Kamerad et Amitié, Kamerad und Freund, weiß ich, ja. La Montagne, die Berge, Reportage, c'est moto, Kamera, Video et Photo. Ja, also Reportage mit dem Motorrad und dann Kamera, Video und naja, Foto. La Flamme Rouge dépassée, Maillot jaune à l'arrivée.
Ja. Naja, komm.
Also komm, das ist ja ganz gut.
Ist eine Basis.
Die Flamme Rouge fährt man dran vorbei und das Maillot jaune, also das gelbe Trikot, kommt dann an. Das sind also die französischen Worte, die ich kenne und alles andere ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich.
Nicht schlecht.
Ja, gut.
Aber du, langsam ein zartes Pflänzchen.
Ja, die Saat ist schon mal gesät.
Die Saat ist gesät. So, für alle, die diese Sendung heute hören, wir bauen schon auf der Velo, ne?
Ja, das stimmt. Also morgen geht es quasi schon los. Also wenn ihr den Podcast übermorgen hört, dann ist schon längst vorbei.
Also für alle, die noch nicht wissen, aber ich gehe mal davon aus, dass alle das sowieso eingeplant haben. Wir sind auf der Velo, innen drin, Stand G8 und machen da ein bisschen Party zu unserem Zweijährigen.
Ja, zweijähriges Jubiläum auf der Velo im ehemaligen Flughafen Tempelhof hier bei uns in Berlin. Tolles Fahrradfestival. Falls es gerade für euch zu spät ist, schaut mal nächstes Jahr vorbei.
Nein!
Und jetzt schalten wir rüber und zwar nach München zu unserem tollen Buchautor Jean-Marie Magro. Herzlich willkommen.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Jean-Marie, schön, dass du da bist.
Hallo.
Danke. Hi, danke, dass ich da sein darf.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklich tollen Buch. Ist ja gerade erst frisch draußen. Ich bin noch lange nicht durch, aber es liest sich so gut weg. Das macht richtig Laune auf Sommer in Frankreich.
Vielen Dank. Das ist mir eine Ehre.
Ja, man merkt auch voll deinen journalistischen Hintergrund. Das ist ja zum einen dieses schöne, beschreibende Schreiben und dann kommt dazu dieser ganze Info-Input, der aber niemals zu viel ist, sondern immer so dezidiert und man lernt ständig was Neues dazu. Also ich finde es ganz großartig. Und dann habe ich vor kurzem Eurosport geguckt und dachte, ich höre nicht richtig. Hier Radsport- und Kommentatorenlegende Jean-Claude Leclerc hat über dein Buch gesprochen, war live in der Übertragung drin bei Eurosport. Wie hast du das mitbekommen?
Jean-Claude und ich sind tatsächlich befreundet,
cool.
Seit anderthalb Jahren oder 2 Jahren. Also wir haben damals gesprochen wegen des Grand Départs im Baskenland 2023 bei der Tour de France. Und dann haben wir uns so angefreundet. Also ich meine, jetzt vom Alter her könnte er mein Vater sein. Er hat tatsächlich einen gleichaltrigen Sohn wie mich. Und da gibt es auch so einige Überschneidungen in der Vita. Und Jean-Claude hat mir eine große Ehre bereitet, als er nämlich jetzt am vergangenen Mittwoch, also wir zeichnen ja am 22. April auf und am vergangenen Mittwoch, am 16. April, haben wir in München sozusagen die große Buchpremiere gefeiert. Und dort hat er zusammen mit mir das Buch vorgestellt. Und er hatte mir dann eben versprochen, dass er dann einmal im Hauptprogramm natürlich auf dieses Buch hinweisen würde, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und das ist auf Eurosport etwas besser möglich als im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da hat er dann ein bisschen mehr Freiheiten, wenn es um Werbung geht.
Ja, ich habe das dann bei X gesehen bei dir, da hast du ja ganz professionell einen Bildschirm abgefilmt. Wie erzähl mal die Geschichte dahinter, das ist ja auch geil.
Ja, wie die Internet-Neandertaler, genau. Es war tatsächlich so, dass ich nicht herausgefunden habe, wie bei Discovery man eine Bildschirmaufnahme machen kann. Also die Funktion war irgendwie nicht gegeben und dann musste ich im Zug auf einen Wildfremden zugehen und fragen, hey, können Sie mir vielleicht meinen Bildschirm abfilmen? Das war eine ganz witzige Szene. Vor allem war ich in voller Radsportmontur. Also ich kam gerade aus den Alpen und war noch total verschwitzt. Der wird sich wahrscheinlich gefreut haben, als ich mich da neben ihn hingehockt habe.
Bevor wir zum Buch kommen, müssen wir erstmal über dein Leben sprechen, ne? Denn dann versteht man das Buch auch viel besser und deinen Ansatz viel besser. Vielleicht erstmal zum Beruflichen. Du bist Autor, Journalist, Moderator. Wie hat es dich in diese Richtung verschlagen?
In die Richtung des Journalismus, also ist tatsächlich, wie soll ich sagen, so eine bisschen eine Selbstfindungsgeschichte gewesen. Also ich habe meinen deutschen Großvater, also ich habe ja eine deutsche Mutter und einen französischen Vater. Und meinen deutschen Großvater habe ich aus persönlichen Gründen eben sehr, sehr spät kennengelernt. Und der hat mir aber immer eine Lebensweisheit mitgegeben und die lautete, mach deine Leidenschaft zum Beruf.
Sehr gut.
Und dann war ich im zweiten Semester Volkswirtschaft und in München, studiert an der Ludwigs-Maximilians-Universität. Und mein Großvater ist dann wegen eines Schlaganfalls sehr plötzlich gestorben. Und das war für mich dann auch so ein bisschen eine Sinnkrise, sage ich mal. Mir ging es damals sehr, sehr schlecht und dann hatte ich mich eben gefragt, ja, was möchte ich eigentlich sozusagen mit dem Leben anfangen und was ist denn diese Leidenschaft, wofür brenne ich eigentlich? Und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich als 4- oder 5-Jähriger damals noch so einen Kassettenrekorder hatte und bei Fußballspielen dann das Mikrofon rausgezogen habe und Fußballspiele kommentiert habe. Und dann dachte ich mir, naja, also damals war der Gedanke, entweder du wirst Profi oder du redest schlau drüber. Mit dem Profi werden hat es nicht funktioniert. Und da dachte ich mir, aber vielleicht kann ich sozusagen diese Leidenschaft wiederbeleben. Und dann bin ich zu M94.5, das ist ein Studierendenradiosender hier in München, sehr prominent, bin ich gegangen und habe so meine ersten Schritte in den Journalismus gewagt und habe gemerkt, das ist wirklich etwas, was ich mir vorstellen könnte. Und so bin ich dann von Mal zu Mal reingeglitten in den Beruf.
Schön. Du wohnst gerade noch in München, ist das korrekt?
Mhm.
Da ist ja auch voll gut mit Rennradfahren, ne? Die Berge vor der Tür, du hast gerade gesagt, du bist aus den Alpen mit dem Zug wieder zurückgefahren. Erzähl mal, was sind denn da so die Highlights, was man machen kann? Wir Berliner kennen das ja nicht so.
Ja, ich werde allerdings auch bald umziehen, weil ich nämlich nach Brüssel gehen werde, um dort Korrespondent zu werden für die ARD. Aber was ich hier so meistens mache, was ich immer sehr schöne Trainingsrunden finde, ist so rauszufahren. Also von München fährt man dann den Perlacher Forst raus. Das ist so, ja, der Ort, wo sich eigentlich alle Radfahrerinnen und Radfahrer, und davon gibt es einige jetzt hier in München, treffen, um dann eben raus nach Süden zu fahren. Dann über Sauerlach, Holzkirchen und Miesbach. Und dann kommst du eben in diese Bergregion rein. Da biegen dann einige über den Schliersee nach Bayerisch-Zell ab, über auf den Sudelfeldpass. Ich mache dann meistens noch so einen Schlenker über die Walleb, heißt das, also über Rottach-Egern. Und dann gibt es eben so einen längeren Aufstieg Richtung Spitzingsee. Das ist ein sehr schönes Panorama, was sich da bietet. Und dann fahre ich eben erst über den Sudelfeldpass. Und wenn dann die Beine noch gut genug sind, dann wage ich noch die giftigen Anstiege, also sowas wie die Gindelalm oder die Speckalm. Das sind so 2, 3, 4 Kilometer Anstiege, die aber ständig eben so über 10% Steigung bieten. Und das sind dann meistens eigentlich sehr, sehr gute Trainingsrunden, wo das Laktat dann innerhalb von ein paar Sekunden dann schon in den Oberschenkeln anschwillt.
Also ich höre schon mal raus, du fährst eine ganze Menge und auch ambitioniert. Denn wollen wir natürlich wissen, was für ein Fahrrad du fährst und wie viele Räder du zu Hause hast.
Also ich fahre rennradmäßig ein Look US 765. Das ist so ein, also für mich kam sozusagen nur eine französische Marke beim Rennradfahren in Frage. Da ist dann sozusagen der Lokalpatriotismus gegeben und Luc hat ja eine lange Geschichte, die ich auch im Buch so ein bisschen beschreibe mit Bernard Tapie und Bernard Hinault und das ist dann sozusagen so eines der großen Aushängeschilder der französischen Rennradindustrie und dann habe ich noch fürs Gravelfahren, aber das benutze ich eigentlich eher weniger zum Gravelfahren, sondern eher um solche Ländertouren zu machen. Also in Japan war ich vor 2 Jahren und kommenden Monat fliege ich noch einmal hin und fahre dann einen Monat in Japan eben mit einem Canyon Gravel Rad. Das ist ein Grizzle S8, glaube ich, heißt das Modell. Also es ist ein Grizzle Canyon Rad. Ja.
Und womit fährst du normal so durch die Stadt durch, was du so anschließen kannst?
Mit einem wunderschönen Stadtrad von Böttcher in Nachtblau. Also daher ausnahmsweise mal eine, nicht nur ausnahmsweise, also Canyon ist ja auch deutsch, aber Böttcher ist auch eine deutsche Marke. Und da hatte ich mal das Pech vor ein paar Jahren, dass da der Rahmen durchgebrochen ist. Und leider haben sich die bei Böttcher dann einen schlanken Fuß draus gemacht und mir den Rahmen nicht erstattet, weswegen ich nicht noch einmal auf diese Marke zurückgreifen werde, okay, bei einem Neukauf. Aber genau, also ich habe dann immerhin noch so einen Ersatz bekommen, aber für die Reparaturkosten musste ich selbst aufkommen und das hat auch schon wieder ein paar Euros gekostet, die so nicht eingeplant waren.
Bei deinem Namen hört man sofort, da steckt Frankreich drin. Woher kommt jetzt aber deine Affinität nochmal für das Land, deine Liebe und dann auch so ein Buch zu schreiben? Wie ist das entstanden?
Also wie ich schon so ein bisschen angedeutet habe, meine deutschen Großeltern, also ich bin in Deutschland aufgewachsen, hier geboren, ich spreche besser Deutsch als Französisch, ich bin auf deutsche Schulen gegangen, Gymnasium und so weiter und so fort. Aber so diese wirkliche Familienliebe in meinen ersten Jahren habe ich eigentlich vor allem aus Frankreich von meinen Großeltern erfahren, die eben sehr unkomplizierte Menschen waren. Also in Frankreich würde ich sagen, c'était des personnes faciles. Facile kann man auch mit einfach übersetzen ins Deutsche. Aber dann wird das hier gleich immer so mit einfältig gleichgesetzt. Was ich aber meine ist, die waren immer da, wenn du sie gebraucht hast. Also ich kann mich erinnern, dass mein Vater einmal einen Schnupfen hatte und meinte, es ginge ihm nicht gut. Und dann sind die spontan aus der Provence 1000 Kilometer durch Brenner, Basistunnel und so weiter nach München gefahren. Und das meine ich mit Unkompliziertheit und die Familie über alles andere zu stellen. Und so eine Liebe habe ich tatsächlich nirgendwo sonst und von niemandem sonst, also bis auf meine Eltern in meinem Leben erfahren. Und deswegen war Frankreich für mich und die Sommerferien, die wir dort immer verbracht haben, nahe den Schluchten des Verdon, traumhaft gelegen in der Provence, wie so ein Paradieszustand, den ich einmal im Jahr für 6 Wochen erleben durfte. Und daran angeschlossen, in Bayern haben wir Sommerferien im August bis Anfang September. Ich glaube, in Berlin sind sie etwas früher. Aber das war dann eben immer kurz nach der Tour de France. Und dann hat man sich natürlich, wenn man dann in Südfrankreich ankam, mit den Großeltern auch unterhalten, eben über dieses Rennen, weil das einen sehr hohen Stellenwert und das schon seit Jahrzehnten hatte mit Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Poulidor und Laurent Fignon und wie die alle hießen, diese französischen Helden früher. Und dann kamen ja bei uns in den 90ern Jan Ullrich und so weiter dazu. Und das war dann eben dieser Gleichklang aus familiärer Nähe, Liebe, der Hitze und dem sorglosen Sein in der Provence und gleichzeitig eben der Freiheit, die man auf einem Rennrad erleben konnte. Das war sozusagen dieser Paradieszustand und deswegen ist mir Frankreich und die Sommer in Frankreich sind mir so sehr ans Herz gewachsen, dass ich nie loslassen konnte von diesem Land, ganz zu schweigen davon, dass ich auch französischer Staatsbürger bin. Also ich habe den Doppelpass und mich eben auch beruflich dann sehr viel mit der Politik im Land zum Beispiel in den vergangenen Jahren befasst habe.
Dein Buch ist ja frisch draußen und du hattest jetzt auch schon deine ersten Lesungen. Wie war das für dich, dieses druckfrische Exemplar jetzt endlich vorzustellen, in den eigenen Händen zu halten und den Leuten daraus vorzulesen?
Ich hatte einige Freunde, die eben gesagt haben, dieses Unboxing, wenn man dann eben das Paket mit den ersten Büchern bekommt und man dann aufmacht und dann das erste Exemplar in Händen hält, das wäre sozusagen der größte Moment für den Autor, die Autorin. Und ich hatte mir das vielleicht dann ein bisschen zu romantisch vorgestellt und dachte, das wäre dann quasi, als würde man sein Kind in Händen halten. Ja. So emotional war es dann tatsächlich nicht. Aber was schon sehr emotional war, war dann eben diese erste Lesung, weil da vor allem auch sehr viele Freunde, die ich auch seit längerem nicht mehr gesehen hatte, die aber aus Berlin angereist sind oder aus der Schweiz wie Jean-Claude oder dann auch aus Frankfurt kam eine Freundin extra dafür. Und ja, da eben zum ersten Mal vor 60 Leuten zu stehen und dann aus seinem Buch vorzulesen, aus einem Manuskript vorzulesen, was man ja auch seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen hat tatsächlich, aber zu wissen, dass ja, dass das das ist, was man eben zu Papier gebracht hat, das ist schon eine ganz andere Situation, als wenn du eben so eine Radiosendung moderierst und da, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da denke ich jetzt nicht, meine Güte, da hören jetzt auf dem mittleren Ring vielleicht ein paar hundert Leute zu oder sowas, also diese Gedanken macht man sich nicht, aber oder ich mir nicht. Aber wenn man dann eben vor 60 Leuten und viele davon bedeuten dir etwas steht und dann eben so einen Text, der dir auch so viel bedeutet, vorliest, vorträgst, das ist schon eine ganz eigene Stimmung. Und das fand ich einfach einen sehr, sehr schönen Moment, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde.
Wie lange ist denn die Idee zu dem Buch in dir gereift?
Die Idee ist eigentlich schon ein paar Jahre alt. Allerdings hatten wir damals vor, einen Film zu drehen und kein Buch zu schreiben.
Ist ja fast das Gleiche, ne?
Also die Geschichte war eigentlich damals noch so, ja, ich sag mal, man hat ja so verschiedene Phasen im Leben und vielleicht gab es dann eben so eine Phase, wo ich mich vielleicht wichtiger genommen habe, als ich das heute tue. Also damals, als ich zum ersten Mal die Idee gepitcht habe, war die Idee eher, kann so ein einfacher Mensch so eine Tour de France und all ihre Strapazen schaffen? Und dann im Laufe der Jahre bin ich eigentlich zu der Einsicht gelangt, Deutsche und Franzosen meinen sich vielleicht gegenseitig so zu kennen, aber es, also in Wahrheit tun sie es dann doch nicht so wirklich. Und ich finde, Deutsche sollten wesentlich mehr über Frankreich wissen. Und vielleicht kann ich sozusagen so ein Brückenbauer über den Rhein hinweg sein und könnte eben diese Leidenschaft des Radfahrens und der Tour de France mit meiner Profession, also auch mit dem politischen Journalismus verbinden. Und vielleicht kann man eben Frankreich nicht besser kennenlernen als über so eine Tour de France, die in die ganz unterschiedlichen Gebiete, Regionen geht und eben zeigen, wie vielfältig und wie reich dieses Land eigentlich ist und dass man weit mehr sehen kann als den Eiffelturm in Paris und vielleicht noch die Mittelmeerküste, wenn man dann mal nach Nizza fliegt, um Urlaub zu machen oder so etwas. Genau, und das habe ich dann versucht, eben miteinander zu verbinden und so entstand dann dieses Buch.
Also dann diesen Entschluss gefasst hast, dieses Projekt so auf diese Art und Weise durchzuziehen. Wie sind dann die Vorbereitungen gelaufen? Wo fängt man denn da überhaupt an? Es sind ja 1 Million Sachen, an die man denken muss.
Also fangen wir vielleicht von vorne an. Ich hätte diese Reise nicht machen können, wenn ich nicht von einem guten Freund von mir begleitet worden wäre. Und das ist gleichzeitig der Ladeninhaber, wo ich meine Fahrräder immer zur Reparatur hinbringe, beim Peter. Der hat seinen Laden in der Münchner Innenstadt, nahe des Stiegelmeierplatzes. Und der hat eben schon vor Jahren mir gesagt, also wenn ich mich irgendwann mal auf dieses Abenteuer wagen würde, Tour de France, dann möchte er auf jeden Fall dabei sein. Und dann war eigentlich sozusagen das allererste, Peter ist dabei. Peter fährt eben auch für mich ein Auto. Also wir haben ja eben solche Transfers auch gemacht, wie bei der Tour de France auch. Also wir sind nicht immer von Paris nach Roubaix und dann von Roubaix in den nächsten Ort, sondern damit wir möglichst viel vom Land abdecken können, haben wir es so gemacht, dass wir so einen Transporter uns gemietet haben. Und dann sah der übliche Tag eigentlich so aus, dass wir am Morgen losgefahren sind mit dem Auto erstmal 100 Kilometer in eine Richtung, dann auf den Sattel gesetzt und dann erst die 170 Kilometer gedreht oder so. Und das war für mich sozusagen die Basis. Also ohne den Peter wäre das Ganze nicht gelaufen. Und dann kommt eben ein spezielles Trainingsprogramm dazu, dass man Intervalle trainiert, VO2 Max hochsetzt und so weiter und so fort, dass man dann halt nicht nach einem Berg sofort schlapp macht, sondern eben 2, 3, im Zweifel 4 Berge oder 15 kleinere Hügel oder sowas am Tag bewältigen kann und am nächsten Tag nicht gleich tot umfällt. Und dann ging es natürlich auch darum, Streckenplanung, die ganzen Hotels mieten, Rechnungen aufstellt, wie das mit den Spritkosten so ist. Und dann geht es natürlich eben auch darum, die Interviewpartnerinnen und Partner sich auszusuchen. Also ich hatte das Glück, dass ich sehr genau eigentlich wusste, wie ich dieses Buch schreiben wollte, welche Themen ich wo platzieren wollte und mit welchen Expertinnen und Experten ich über diese Themen sprechen wollte. So, und ja, das ist sozusagen der Rundumschlag, sage ich mal.
Und war der Streckenverlauf auch Originalstrecken der Tour de France angelegt?
Es sind einige Passagen dabei, die genauso bei der Tour de France gefahren wurden, speziell jetzt eben bei den Bergen, also in den Alpen, Col du Glandon oder Alpe d'Huez oder der Grand Colombier sagt vielleicht einigen etwas, oder in den Pyrenäen sind wir auch den Col de Bagarguie oder den Col du Bisque und Spandelle gefahren, also und am Ende natürlich den Mont Ventoux. Also da gibt's einiges, auch in der Auvergne. Aber es war jetzt sozusagen nicht so angelegt, wir fahren die Originalstrecke der Tour de France, sondern die Idee war wirklich auch, möglichst große Teile dieses Landes abzudecken. Und ihr kennt das ja auch, also bei der Tour de France ist es ja in den vergangenen Jahren häufig eher so, dass sich konzentriert auf die spektakulären Etappen und man große Teile des Landes eigentlich auslässt und vor allem auf das, also auf den Sport eben den Wert legt und eben zeigen möchte, wie sich die Fahrer duellieren in den Bergen. Und das hat natürlich auch seinen Charme. Also ich kann mich erinnern, wie ich vor einigen Jahren stundenlang vor Flachetappen in Nordfrankreich oder in der Normandie saß und mich die ganze Zeit, also das eigentlich niemanden interessiert hat, sondern jeder wusste, es läuft auf einen Massensprint am Ende raus und eigentlich muss man nur die letzten 5 Minuten sehen und das ist das eigentlich Spannende. Aber für die Französinnen und Franzosen ist es natürlich andererseits ein bisschen schwierig, dass eben so große Teile des Landes jetzt häufig ausgespart wurden in den vergangenen Jahren und dafür dann Grand Départs ins Ausland weggegeben wurden. Ja, also das ist immer wieder ein Thema.
Du hast dir ja eigentlich dann einen ziemlich straffen Zeitplan aufgeholfen mit Interviewpartnern, die dann wahrscheinlich zu einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein mussten. Wie viel Zeit hast du dir insgesamt für diese Tour genommen?
Wir haben genauso lange gebraucht wie die Profis, also 21 Etappen, 2 Ruhetage, also sprich, ich war 3,5 Wochen unterwegs. Ich habe ein wenig kürzere Etappen im Schnitt gefahren, also es waren 3000 Kilometer, die Profis waren ja in den vergangenen Jahren 3650 Kilometer ungefähr unterwegs, aber die müssen jetzt eben, wie du es gerade gesagt hast, nicht jeden Tag dann noch Interviews führen und ja, noch 2 schlaue Fragen über die Atombombe stellen oder sowas in der Art. Also das bleibt denen erspart, insofern finde ich die Kilometerzahl vertretbar.
Hast du alle Termine einhalten können oder bist du irgendwann mal zu spät gekommen oder musstest was umplanen?
Ich habe die Leute nicht nur auf der Strecke getroffen. Also es gab auch einige Experteninterviews, die ich davor oder nach der Tour gemacht habe. Das Besondere an Frankreich ist ja, ganz im Gegensatz zu uns in der Bundesrepublik, also es gibt keinen Föderalismus, sondern alles läuft zentral auf Paris zu und dementsprechend die besten Universitäten, Hochschulen, die sitzen alle in Paris und die besten Expertinnen und Experten für vielerlei Themen sitzen dann eben auch in Paris und insofern habe ich dann eben viele Gespräche mit Expertinnen und Experten in Paris dann geführt oder dann am Telefon vor oder nach der Tour. Aber worauf ich schon jeden Tag irgendwie Wert gelegt habe, waren so spontane Begegnungen mit Menschen am Straßenrand oder wenn man einkaufen war, wenn man einen Kaffee getrunken hat, um dann eben über die politischen Themen zu sprechen oder auch kulturelle Themen. Also als wir in Marseille waren. Da bin ich dann zum Beispiel in eine große Manga-Buchhandlung gegangen, weil Mangas der große Shit in den vergangenen Jahren in Frankreich sind. Also das ist ganz interessant. Also es ist nur eines der vielen, vielen Themen in diesem Buch. Aber das Land, was am meisten Mangas auf der ganzen Welt kauft, nach Japan selbst, sind die Franzosen. Und das sind dann eben auch solche Themen, die ich dann versuche, in dieser Ratatouille, wie der Titel des Buchs lautet, anzusprechen.
Wenn man auf das Cover von deinem Buch schaut, dann merkt man, da hat noch was anderes eine ganz besondere Rolle gespielt. Ich sehe hier nämlich auf dem Cover ein Croissant, ein Camembert, Rotwein, Lavendel, ein Baguette. Und ich würde sagen, dass da oben in der Ecke ist eine Café-au-Lait-Tasse. Ja. Und das nimmt schon ganz schön viel Raum ein auf der Frankreich-Karte. Erzähl mal.
Ja, also ich sage jetzt mal so, ich habe ein wahnsinniges Glück, dass ein so großer Verlag wie DTV sich dazu entschlossen hat, dieses Buch zu machen, zu verlegen. Und im Verlag war es eben auch wichtig, bei der deutschen Leserschaft dann eben das Thema Ernährung und Getränke zu platzieren. Also das ist etwas, was ich dann aber eben auch immer versuche, mit einem politischen Thema irgendwie zu verbinden. Also das Thema Wein etwa, da sind wir dann im Burgund und dann beschreibe ich eben, wie die Burgunder Weinbauern in den vergangenen Jahren immer größere Probleme bekommen. Einerseits, also der Klimawandel trifft die im Burgund noch nicht so stark, eher in der Provence, aber vor allem, dass die Erbschaftssteuern für diese Weinbauern in den vergangenen Jahren so angezogen haben, dass die Familienbetriebe, also die Kinder der Weinbauern, sich kaum mehr leisten können, diese Weingüter von ihren Eltern zu übernehmen. Und was passiert dann in Frankreich, dass so große Konzerne wie LVMH, also da ist so Louis Vuitton und der ganze Luxus dabei, Hermès etc., dass solche großen Geschäftsmänner wie Bernard Arnault dann eben sagen, wir kaufen dieses Weingut für hunderte Millionen Euro. Und da versuche ich eben auch anhand dieses Thema Wein dann eben zu zeigen, wie Frankreich sich in einem Strukturwandel tatsächlich in den vergangenen Jahren befindet und wie schwer das eben manchen Leuten fällt. Oder anderes Thema Cognac, da geht es dann um den Export. Also Cognac kennen viele von uns, also ist einfach ein Markenname, ist auch ein geschützter Name. Aber Cognac ist zu 97% ein Exportgut. Also das trinkt kaum ein Franzose, sondern das geht vor allem nach China, in die USA. Und wenn dann eben über Zölle von Donald Trump gesprochen wird, dann trifft das diese Industrien unheimlich hart. Und so versuche ich dann eben auch anhand dieser Genussgüter, die man eben mit Frankreich verbindet, zu zeigen, das ist unheimlich politisch, was dort passiert. Im Übrigen wollte ich noch sagen, Cognac ist ein sehr gutes Dopingmittel, um die Schmerzen zu lindern.
Das habt ihr ausprobiert?
Habe ich ausprobiert, ja. Also ich muss sagen, also am Morgen, als wir da in Cognac aufgeschlagen sind, da bin ich sehr schwer gegangen und dann nach einem Glas habe ich ein Zeitfahren ohne Aerorad hingelegt. Ich glaube 40 Kilometer mit einem 37er Schnitt, das ist mir davor noch nicht gelungen.
Sehr gut. Dürfen wir sowas senden?
Das dürfen wir. Genau, wo wir gerade über das Cover sprechen, das ist ja ein Taschenbuch, aber so mit Klappeinband und da hast du so private Fotos. Und bei dem einen Foto dachte ich mir, oh nein, bist du etwa gestürzt? Ich glaube, das ist Alpe d'Huez. Hier oben, da ist dein Arm eingewickelt in eine Binde. Was ist denn da passiert, bitteschön?
Ja, du hast richtig vermutet. Ich bin zweimal gestürzt auf dieser Tour. Jedenfalls das erste Mal war im Baskenland. Das sind ja so ganz schmale, verwinkelte Straßen. Und da habe ich meine Geschwindigkeit überschätzt und bin dann einfach weggerutscht, das Fahrrad unter eine Leitplanke. Ich stehe auf. Und es brennt eben, also wie man es halt kennt, brennt dann eben an der Schulter und am Becken. Und dann schaue ich aber auf meine linke Hand und sehe, wie der kleine Finger auf einmal so leicht absteht.
Ja. Schön ausgekugelt.
Und dann dachte ich mir, huch, das ist aber komisch und habe den einfach so wieder eingereckt. Und erst dann, im nächsten Moment, ist die Information ans Gehirn gekommen, Mensch, das gehört aber nicht so. habe dann aber später mit meinem Orthopäden gesprochen und der hat gesagt, die hätte nichts Besseres einfallen können in dem Moment. Einfach sofort wieder einrenken. Und das andere Mal war, also wir haben dann ja eben versucht, auch wenn es dann, wenn nicht so viele Autos da waren und wenn es gerade ging und flach, dass ich dann so ein paar Kilometer auch mal hinter dem Auto, wie man es aus der Tour de France kennt, fahre, um Windschatten zu haben und mal ein bisschen kraftsparender zu fahren. Und dann war es so, dass das war in der Auvergne, dass von hinten jemand überholen wollte und der Peter saß vorne im Auto und steuerte den Wagen dann so rechts runter von der Straße. Und ich bin einfach in so einem benebelten Zustand gewesen und bin ihm einfach gefolgt. Und dann kurz danach merke ich, Moment, ich bin gar nicht mehr auf der Straße. Ich bin im Schotter, möchte das Rad zurückbringen auf die Straße. Und dann klatscht es mich natürlich hin und voll auf den Ellbogen. Und das war dann eben so eine echt unangenehme, tiefere Wunde tatsächlich auch. Und in dem Moment dachte ich mir dann auch, das könnte es jetzt wirklich gewesen sein. Das war auf der 12. Etappe, glaube ich. Ich habe mich dann eben auch kurz ins Auto gesetzt, damit wir das verarzten. Und da war mir dann auch wirklich schlecht. Also das kenne ich normalerweise nach Stürzen nicht. Und da dachte ich mir, bin ich auf den Kopf gefallen oder sowas? Also habe ich jetzt eine Gehirnerschütterung? Aber nein, also es war zum Glück alles gut. Und wir hatten danach eben, da bin ich dann tatsächlich zu spät zu einem Gespräch gekommen, wegen dieses Sturzes. Da hatten wir einen schönen Termin bei einem Amateur-Rennfotografen aus der Auvergne, der dann so dicke Leitsordner voll mit Autogrammkarten von ehemaligen und aktuellen Fahrern in seinem Keller stehen hat. Der hat sich dann wirklich rührend um mich gekümmert, auch gleich gesagt, weil seine Frau ein Pflegefall ist, ich habe hier eine ganze Apotheke, also alles, was du an Schmerzmitteln brauchst, kannst du dir hier sofort reinpfeifen. Ich habe zum Glück nichts gebraucht, aber genau, also auch da wurde sich rührend dann um mich gekümmert.
Wenn ich so eine Tour plane für mich, dann habe ich immer schon so Bilder im Kopf. Ich stelle mir das immer schon im Voraus vor. Jetzt kennst du ja Frankreich oder die Provence schon sehr gut. War die Reise so, wie du sie dir vorgestellt hast? War sie besser oder war es auch teilweise ernüchternd?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gab so manche Etappen, wo ich mir dachte, da fühle ich mich ernüchtert tatsächlich. Da war zum Beispiel der Mont Saint-Michel. Das ist ja so ein großes Touristenwahrzeichen, also so ein Klosterberg vor der normannischen Küste, der jedes Jahr von Millionen Leuten besucht wird. Also ich glaube, an einem Tag kamen da auch mal 25.000 Menschen oder so etwas, die dann auf so einer ganz kleinen Insel dann...
Das ist das, wo Ebbe und Flut immer kommt und das dann so überschwemmt wird und dann ist es abgeschottet vom Rest des Landes, ne?
Auch bekannt für ein Zeitfahren bei der Tour de France im Jahr 2013, das Tony Martin gewonnen hat.
Ah, sehr gut, ja.
Jedenfalls, dort wollten wir eigentlich hin und ich hatte mir eigentlich auch vorgestellt, dort so eine Führung auf diesem Klosterberg zu machen und habe die Leute dann angeschrieben und gefragt, ja, ich schreibe dieses Buch und könnten wir da vielleicht eine Führung machen und vielleicht ein paar Fotos schießen und so weiter und so fort. Und ich glaube, die haben mich irgendwie missverstanden. Also jedenfalls dachten sie, ich würde so eine private Führung haben wollen. Und dann meinten sie, ja, so 1.200 Euro würde das kosten. Dann dachte ich mir, okay, also das muss es jetzt vielleicht nicht sein, aber immerhin könnten wir auf diesen Klosterberg fahren, weil der Peter ist auf den vor 40 Jahren gefahren und ich war ein paar Jahre zuvor dort und ich fand das einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Das ist einfach ein besonderer, auch spiritueller Ort. Und da darf man aber eben nicht mehr mit dem Auto hinfahren, sondern man muss dort auf einen Shuttle-Parkplatz, wo man dann abgeholt wird. Und dann heißt es, dass also das Auto, das man dann abstellt, ist zwar die erste halbe Stunde kostenlos, aber dann kostet es irgendwie 17 Euro pro Stunde oder so. Also es waren so abstruse Gebühren. Und dann meinte eben der Peter, ja, in seiner typischen bayerischen Art, dann, ja, also das unterstützt sie nicht, das lassen wir mal Schnee sein. Dann haben wir das gelassen. Also das war sehr ernüchternd für mich. Auf der anderen Seite gab es dann aber, also und auch ernüchternd war zum Beispiel Lourdes, das ist ja so ein Wallfahrtsort, wo es diese Marienerscheinungen gegeben haben soll und wo es Wunderheilungen gegeben haben soll. Und da dachte ich mir eben auch, also das war das erste Mal, dass ich dort war, das ist so ein spiritueller Ort, wo es eben auch um die Begegnung geht von verzweifelten Menschen, die auf der Suche nach Hilfe sind, um die Begegnung zu Gott suchen. Und dann war ich dort und dann war dann so eine internationale Soldatenwallfahrt. Und wir kamen in diesen Ort rein und es pumpten die Bässe. Ich dachte, ich sei auf der Münchner Wiesen. Und ich habe mich wirklich wie im falschen Film gefühlt. Und dann waren dann eben auch noch Heilwasser ausgelegt in so einem flipperartigen Tisch, wo dann die Fiole Heilwasser für 2 Euro wegging. Und ich mir dann dachte, also das ist irgendwie nicht so mein Verständnis vom Christentum, dass ich mir mein Heilwasser für 2 Euro hier kaufen muss.
Ja. Und das beschreibst du auch alles?
Das beschreibe ich alles. Aber es gab dann natürlich auch sehr schöne Momente und auch, also wo ich Freunde getroffen habe in Hochsavoyen, wo ich eben auch gemerkt habe, dass das, was mir sozusagen auf der Mikroebene begegnet, das kann man auch auf ganz Frankreich münzen. Also ich habe einen guten Freund, der jetzt mittlerweile, glaube ich, 70 Jahre alt ist, der Daniel heißt der, der lebt zwischen dem Lac Bourget und dem Lac d'Annecy, also relativ nah an der Schweizer Grenze, traumhaft gelegen in Hochsavoyen, also man dort fangen quasi die Alpen nördlich gesehen an. Und das war früher ein absolutes Rennradass. Also der ist Rennen gefahren wie die Marmotte. Da fährst du dann 180 Kilometer über Télégraphe, Galibier und dann am Ende dann auch noch die Alpe d'Huez hoch. Also 180 Kilometer, 5500 Höhenmeter. Das ist eben auch so einer, der wahnsinnig gut bergab fährt. Da bin ich nicht so der Fan von. Jedenfalls hatte der in den vergangenen Jahren immer mal wieder Operationen und Wehwehchen und hat schwer daran zu knabbern gehabt, dass er sozusagen diese Herausforderungen, die er früher mal spielerisch bewältigt hat, so nicht mehr bewältigen kann. Und gleichzeitig sieht er dann mich, wie ich als junger Hüpfer dann die Col de la Loze hochfahre und seinen Bruder, der etwas jünger ist, auch noch Heldentaten vollbringt. Und da merkst du sozusagen den Schmerz in ihm. Aber er hat mir jetzt eben letztens gesagt, du, ich habe mir jetzt ein E-Rennrad angeschafft und der Nächste, der am Galibier an dir vorbeizieht, der bin dann ich. Und diesen Optimismus und auch dieses Akzeptieren, dass man Hilfe annehmen kann und dass man eben vielleicht nicht mehr die Heldentaten von früher schaffen wird können, aber trotzdem immer noch Spaß haben kann, das, glaube ich, kann man auch auf vieles andere münzen. Ja, also eben Frankreich insgesamt. Frankreich war mal eine Grande Nation, sagt man immer, also eine Weltmacht. Und die Bedeutung nimmt aber immer mehr ab, dann ist halt eben eine Möglichkeit zu sagen, jetzt ist alles scheiße. Oder es ist halt die Möglichkeit zu sagen, wir müssen uns neue Formen suchen, wie wir weiterhin eine Rolle spielen können. Und da finde ich, ist Daniel dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Wie hast du denn deine Gedanken auf dem Fahrrad festgehalten? Ne? Also Fahrradfahren und die Gedanken freien Lauf lassen, das ist ja eine ganz, ganz tolle Sache. Aber wenn man dann erstmal eine Stunde weitergefahren ist, weiß man nicht mehr, was man vor einer Stunde gedacht hat. Wie hast du dieses Problem gelöst? Ich meine, du hast ja auch das Buch in deinem Hinterkopf, ne? Du musst dir ja Notizen machen.
Ja, also tatsächlich haben wir es am Anfang so gemacht, dass wir uns an jedem Abend hingesetzt haben und dann so eine Sprachmemo aufgenommen haben, Peter und ich, was ist denn uns heute eigentlich hängen geblieben? Da sind wir aber dann irgendwann auch wieder davon abgekommen, weil wir irgendwann beide so müde waren, dass wir einfach, also dass wir dann immer gesagt haben, ja, machen wir morgen. Und dann hat man es natürlich nie wieder gemacht. Ich hatte da eigentlich nicht so das große Problem damit, weil ich wirklich eine sehr präzise Vorstellung die ganze Zeit hatte, wie ich dieses Buch gestalten wollte und in welchen Regionen ich welches Thema platzieren wollte. Es gab nur ein Thema und das war eben das französische Militär, wo ich mich gefragt habe, wo platziere ich das? Und dann passierte das ausgerechnet in Lourdes und da dachte ich mir, perfekt, jetzt ist das Buch eigentlich geschrieben.
Du bist ja ein Profi, was so deutsch-französische Freundschaft angeht. Hast du auf dieser Tour noch was dazugelernt für dich?
Ja, das war tatsächlich das, was ich vorhin noch sagen wollte, weil du gefragt hast, ernüchternd oder überrascht, schöner und so weiter und so fort. Also das, was mir vielleicht so nicht davor klar war und was mir dann aber wirklich auf dieser Route klar wurde, war, dass das Frankreich, was ich als Kind kennengelernt habe, so nicht mehr da ist, tot ist. Also Seehofer hat ja früher mal gesagt, Multikulti ist töter als tot. Also, so drastisch würde ich das jetzt nicht formulieren, dass Frankreich von mir töter als tot ist. Aber ich kann mich eben erinnern, als ich klein war und wir zusammen am Abend, also beim Abendbrot saßen und wir dann eben solche Fernsehserien geschaut haben, wie so in der Art, wer wird Millionär? Aber das hieß dann Question pour un champion, Fragen für einen Champion. Und dann später kam dann die Guignol de l'Info. Das war dann so eine Satire-Sendung, wo die Nachrichten des Tages mit Puppen dargestellt wurden. Das beschreibe ich auch im Kapitel, als wir im Beaujolais sind. Und das war sozusagen so ein gesellschaftliches Lagerfeuer. Also sowohl mein Großvater, der eben so ein einfacher, unkomplizierter Mensch war, ein Arbeiter, Chauffeur und so weiter, hat das geschaut, wie auch der Hochschulprofessor. Und am nächsten Tag konnten sich sozusagen alle über diese Sketche unterhalten. Und mittlerweile sehe ich es so, dass es eben nicht mehr diese gesellschaftlichen Lagerfeuer, wie ich sie mit Frankreich früher noch in Verbindung gebracht habe, dass es die noch gibt, sondern dass es auch dort so ist, dass jeder so das halt sich aussucht, was ihm am besten gefällt, was am besten in seine politische Richtung passt, was sein eigener Humor ist. Und das muss alles auch nichts Schlechtes sein. Aber es ist halt eben so eine große Veränderung, die mir so nicht bewusst war. Also mir ist das dann eben immer wieder passiert, dass ich mich mit Französinnen und Franzosen dann auf dem Weg unterhalten habe. Und dann dachte ich mir, ja, so, ich zeige jetzt, wie nach dem Motto, wie kultiviert ich bin und wie viel ich über ihr Land weiß. Und dann habe ich so ein paar Sketche von früher dann eben aufgezählt. Und dann sagten die alle, ja Mensch, das sind ja echt noch gute Witze, aber die haben wir schon seit 20 Jahren nicht mehr gehört. und das eben zu akzeptieren, dass Frankreich von heute eben nicht mehr das Frankreich von vor 20 Jahren ist, mit dem man aufgewachsen ist, das hat schon was mit mir gemacht.
Wie war es dann für dich, so in Nizza oder in der Provence zu sein und deine eigenen Familiengeschichte noch so mal so ein bisschen nachzugehen, nachzufühlen?
Wenn ich eben in dem Politikressort, in dem ich arbeite, über diese Themen Rassemblement National, Rassismus und warum Marine Le Pen die nächste Präsidentin Frankreichs sein könnte oder ihr Ziehsohn, weil sie vielleicht nicht zugelassen wird zur Wahl wegen Veruntreuung von Geldern, dann spielt sich das immer sehr auf einer, wie soll ich sagen, Metaebene ab, wo man dann eben diese Themen nur ankratzt an der Oberfläche. Und ich wollte eben etwas einbringen, was vielleicht oder was nur sehr wenige Deutsche vielleicht so einbringen können in diese Debatte und eben diesen Blick zeigen, wie das entstehen konnte und wie das eben vom Süden Frankreichs aus sich verbreitet hat, dieses Gedankengut und wie schwer es mir auch als Kind oftmals am Esstisch gefallen ist, über diese Themen zu sprechen. Also das sind wirklich ja die Kapitel, die eigentlich am meisten herausstechen aus diesem Buch, weil sie gar nicht so sehr in das Schema passen, was ich die fast 300 Seiten davor erzähle, sondern weil es da eben sehr, sehr persönlich wird. Jean-Claude hat sogar gesagt, dass er eine Träne verdrücken musste auf den letzten Seiten, was mich sehr gefreut hat. Was heißt gefreut? Also was mich sehr berührt hat. Ja. Aber genau, also eben zu zeigen, wie schwer es mir damals gefallen ist, eben über diese Themen Rassismus mit meinen Großeltern zu sprechen, wie ich auch nicht akzeptieren wollte, dass Menschen, die mir so viel bedeuten, eben so anders auf fremde Menschen schauen, wie ich das tat und tue und wie es mich dann innerlich zerrissen hat, aber ich trotzdem eben diese Kraft aufwenden wollte und zeigen wollte, dass das mir so wichtige Menschen sind, dass ich trotzdem nicht das Tischtuch zerschneiden wollte. Ja, das war mir ein großes Anliegen und im besten Fall kommen zu diesen letzten Seiten und sagen sich dann, ja, also natürlich können wir diese Position von den Großeltern von Jean-Marie Magro so nicht unterschreiben. Und trotzdem sind das liebenswerte Personen. Das wäre tatsächlich fast schon das wichtigste Ziel dieser 320 Seiten für mich.
Welche Region ist denn für dich so ein Geheimtipp? Hast du da eine Gegend entdeckt, wo du sagst, das ist es?
Das ist es im Sinne von, da möchte ich mich später mal niederlassen? Oder?
Ja, einfach, wo mal, wo du jetzt den Lesern sagen würdest oder vielleicht den Deutschen, Mann, das müsst ihr gesehen haben.
Ganz viele Sachen. Also wer die Berge liebt, dem kann ich gleich drei Regionen sofort ans Herz legen. Und das ist erstens das Baskenland, eben diese kleinen verwinkelten Straßen und dieses sumpfige Grün, also ihr müsst nicht in die Highlands nach Schottland reisen, sondern ihr habt das, was ihr in Schottland habt, nur noch mal 10 Grad wärmer. Also super geil, fahrt ins Baskenland. Dann würde ich auch sehr ans Herz legen, eine total unterschätzte Region aus meiner Sicht, die Auvergne. Das ist eben so eine Vulkanlandschaft und wo es überall grün ist, total verlassen. Also da wird man niemanden begegnen. Dann stechen eben diese schwarzen Häuser aus Basaltsteinen heraus, die eben nur aus dieser Vulkanerde hervorgehen können. Und das Besondere an der Auvergne sind dann eben auch noch solche Gelb-Ginstersträucher. Also das ist sozusagen der einzige Kontrast, den man zum Grünen in der Auvergne hat. Und da gibt es auch sehr schöne Städte wie Vichy dann zum Beispiel auch, das sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr gemacht hat. Und zu guter Letzt, mein persönlicher absoluter Favorit ist der Mercantour-Nationalpark. Das ist eben auch Alpenregion, also knapp südlich oder südöstlich besser gesagt vom Lac de Serpenson. Die Gegend ist im deutschen Kontext leider bekannt vom Flugzeugabsturz, also von der Germanwings-Maschine, wo es ja einen sehr guten Podcast zuletzt auch nochmal gab, weil das Flugzeug eben in einem dieser Berge zerschellt ist. Aber die Region ist einfach einmalig schön, wird auch, also der südliche Teil wird auch das Colorado von Nizza genannt, weil dort eben diese ganz typischen roten Ameisenhügel sozusagen herausragen. Also das ist so ein rotes Gestein und da gibt es dann auch Schluchten, wo dann so ein Wasserbach runterrinnt, die Gorge du Sillon. Also das ist einmalig schön und Nizza ist auch nicht so weit weg. Also von der Anreise her ist das auch einigermaßen gut zu erreichen. Das sind die drei Regionen, die ich allen, die Berge mögen, ans Herz legen würde.
Super, weiß ich überall noch nicht.
Nee, das ist rein. Für mich hört sich das jetzt so an, dass es eigentlich für mehr Bücher gereicht hätte.
Ja, könnte man so sagen, ja. Aber ich glaube, ich bin jetzt erstmal zufrieden mit dem einen.
Lass uns doch nochmal über den Sport reden. Ne? Gleich im Prolog in den Vogesen schreibst du so ganz wundervoll, warum Thibaut Pinot so ein unfassbare Beliebtheit unter den Franzosen besaß, ne, sogar weltweit. Ich fand den ja auch ganz, ganz, ganz großartig. Und ich habe mich da richtig zurückversetzt gefühlt, wie er triumphierte, wie er am Boden war, wie er unter Tränen da die Tour aufgeben musste. Ein unfassbarer Typ, so eine aussterbende Spezies, wie du schreibst. Solche Leute braucht doch aber der Sport, solche richtigen Identifikationsfiguren. Sowas gibt's doch heutzutage gar nicht mehr.
Was ich immer womit ich mich nie so richtig anfreunden kann, ist der Gedanke, ich bin in der Zeit, in der ich den GOAT erlebe. Ja, also dass der GOAT ist Tadej Pogacar. Und es wird dann aber immer Leute geben, die sagen, der GOAT war auf jeden Fall, ja, Lance Armstrong kann man nicht mehr sagen, aber nee, das ist war nicht auf mehr jeden Fall Eddie Merckx. Und die davor werden sagen, Jacques Anquetil und oder die davor Fausto Coppi. Also, ja. Das ist so die Krankheit des Menschen, dass man, ich weiß nicht, woher das kommt, aber dass man immer so das Gefühl haben muss, ich habe das eigentlich goldene Zeitalter erlebt. Das ist mir total fremd. Ja? Also ich finde Thibaut Pinot insofern sympathisch, weil er eben so ein Unikat ist und weil er eben in diese heutige Zeit, wie du es vorhin auch gesagt hast und wie ich es im Buch schreibe, so nicht mehr reinpasst, weil wir in einer Zeit leben, wo ja alles von vorne bis hinten durchgeplant ist. Also allein das Team Jumbo, Visma, Leaserbike, ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie es jetzt inzwischen heißt. Allein das beschäftigt ja Dutzende Analysten, ich glaube 80 Analysten und wo dann eben wirklich punktgenau gezeigt wird, wie man trainieren muss, was man zu der Zeit, wie viel Gramm an Kohlenhydraten, an Proteinen verspeisen muss, um dann perfekt ausgeruht zu sein. Für den Tag X. Und das genaue Gegenteil ist halt ein Thibaut Pinot, der dann eben sagt, also ich niemand schreibt mir vor, wie viel ich zu trainieren habe. Ich trainiere so viel, wie ich gerade, ich trainiere so, wie ich mich halt gerade fühle. Und wenn ich dann Lust habe, mit den Feuerwehrleuten im Nachbarort auf dem Kartoffelacker zu kicken, dann mache ich das. Und dann kümmere ich mich noch um meine Zicklein und Esel. Und das finde ich einfach grundsympathisch, so einen Menschen. Und das passt eben so in diese Zeit. Heute habe ich den Eindruck, nicht mehr rein. Und das, was halt eben auch dazu kommt bei ihm, ist, dass ich immer, ja, man muss immer vorsichtig sein mit solchen Urteilen. Der ist ganz sicher kein Betrüger, da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Aber ich hatte bei ihm schon immer den Eindruck, dass es jemand, der auch mal müde wurde und der auch mal Schwäche gezeigt hat. Und heute gibt es dann so einige Fahrer, die ich jetzt gar nicht namentlich nennen möchte, wo du dir denkst, die das ganze Jahr über und egal bei welcher Strecke und ob es über Kopfsteinpflaster geht, über einen 25-Kilometer-Pass, die kurze Rampe, die Mur de Huy rauf, jetzt kommt ja bald wieder, wir finden uns in der Woche der Ardennen-Klassiker, überall sind die dominant und im Zweifel gewinnen die jedes Rennen. Und da habe ich einfach so den Eindruck, ja, dass mir Thibaut Pinot da authentisch vorkommt. Und da lasse ich ihn auf diesen ersten Seiten so ein bisschen hochleben.
Ja, sehr schön. Und Romain Bardet ist ja so der nächste, sage ich mal, von denen, die irgendwie das noch so in der Hand hatten, vielleicht mal die Tour zu gewinnen. Der hat ja vergangenes Jahr zumindest mal das gelbe Trikot tragen dürfen und eine Tour-Etappe abgeschossen. Und da kann ich mich dran erinnern, der meinte irgendwann mal so in einem Interview, also wenn jetzt hier Tadej und der am Start stehen, dann weiß ich, heute geht es nur noch um den vierten Platz und ich weiß nicht, ob mir das dann überhaupt noch Spaß macht. Und solche Urteile so im Nachhinein sind halt auch ziemlich ernüchternd, oder?
Ja, es gab ja zum Beispiel auch Stefan Küng, der ja nach, ich glaube, Gent-Wevelgem vor kurzer Zeit eben gesagt hat, dieser Van der Poel, der fährt halt in einem anderen Universum. Und das, diese Aussage, die kann man ja so und so sehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Wink mit dem Zaunpfahl war oder ob er einfach sagen wollte, der hat aber super Beine. Das wie gesagt, ich möchte ja überhaupt nicht urteilen. Ich finde nur, dass was gerade beim Radsport mir so ein bisschen sauer aufstößt, ist, wir hatten vor ein paar Jahren Rennen, wo man wirklich davor nicht sagen konnte, der gewinnt's. Ja, also, sondern man hatte dann eben 10 Favoriten. Es gab dann vielleicht so 2, 3, die etwas bessere Tippchancen gegeben hätten. Aber es war dann doch schlussendlich ein eher offenes Rennen. Und heute habe ich den Eindruck, dass ich mir ein Rennen schaue und das Einzige, worauf ich eigentlich tippen kann, ist, wie viele Kilometer vor dem Ziel greift Fahrer X an und entscheidet es damit.
Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, ja. Ich habe auch schon mal festgestellt, es macht eigentlich mehr Spaß, bei den Frauen zuzugucken, weil es da nicht so durchgeplant ist oder nicht vorhersehbar ist. Und da gibt's noch jeden Tag Wechsel. Aber sag mal, wie weit bist du eigentlich mit deinem Traum gekommen, selber mal die Tour de France zu kommentieren?
Also ich war 2015, nein, nah dran, ist völlig übertrieben. Ich war 2015 mit der ARD schon mal als Redaktionsassistenz bei einer Tour de France und konnte da dem großen Florian Nass schon über die Schulter schauen. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn die ARD in ein paar Jahren mal eine Nachfolge für Florian Nass sucht, dann könnt ihr gerne mal den Namen Marc Roth droppen.
Das machen wir.
Ich wäre dabei.
Du als großer Frankreich-Kenner und jetzt durch diese Reise noch mehr Frankreich-Kenner, wie sehr schmerzt es denn die Franzosen eigentlich, dass seit 85 kein Franzose mehr dieses Nationalheiligtum, die Tour de France, gewonnen hat? Das können wir uns in Deutschland, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das bei den Franzosen sein muss.
Ja, das ist natürlich so schon eine Schmach. Also ich glaube tatsächlich, dass es in den Jahren Virenque, Armstrong, Ulrich da schon noch mal mehr geschmerzt hat, weil es da eben dann doch noch mal ein paar Franzosen gab, wo man sich gesagt hat, die müssten es sozusagen reißen, eben Vironc zum Beispiel, und es dann nicht geklappt hat, dann gab es ja wirkliche Wüstenjahre, also in den Jahren 2000 bis 2010 gab es ja, glaube ich, keinen Franzosen, der ernsthaft Anstalten hätte machen können. Das war so waren die Jahre der Desillusionierung, würde ich sie mal nennen. Und dann gab es ja so einen Thomas Vöckler-Hype, der dann ja wieder 10 Tage im gelben Trikot verbracht hat, wo man sich gedacht hat, vielleicht passiert ja ein Wunder. Und dann hätte es eigentlich klappen müssen mit dieser Generation Bardet-Pinot, und aus diversen Gründen sind sie ja immer wieder gescheitert, leider aus Sicht der Franzosen. Und jetzt erlebt man eigentlich wieder so eine Zeit der Wüstenjahre so ein bisschen. Aber es könnte sein, also ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, aber es gibt so einen bei AG d'Auxerre La Mondiale, Decathlon, der könnte es vielleicht reißen in den kommenden Jahren. Paul Seixas heißt der, Seixas, und der ist 18 und gestern schon bei der Etappe der Tour of the Alps Dritter geworden, Junioren-Zeitfahrweltmeister, und das ist wirklich so einer, Pogacar-mäßig, sage ich mal, der eigentlich keine Schwäche hat. Ja, also sonst waren die Franzosen eigentlich immer gute Bergfahrer, aber richtig schlecht im Zeitfahren, aber der ist Junioren-Zeitfahrweltmeister, der fährt die Berge rauf wie ein Ass. Der ist auch jemand, der nicht wie Thibaut Pinot dann hinten im Peloton liegt, wenn dann vorne die Post abgeht und eine Windkante dann läuft und er dann eben 10 Minuten auf einer Flachetappe verliert. Der fährt runter. Könnte laufen. Will es nicht versprechen, aber vielleicht werden die Franzosen 50 Jahre nach Hinault erlöst.
Aber ich merke schon, du steckst da richtig drin in der Materie. Du bist ja schon verwurzelt im Radrennsport. Was sind denn deine nächsten Rad- und Buchpläne überhaupt?
Ja, also ich werde ja im August wegziehen nach Brüssel, weil ich dort der neue Korrespondent für die ARD werde und dann vor allem über europäische Institutionen berichten werde. Also das klingt jetzt eher nicht so nach Radsport, aber ich wollte mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, auch in Belgien Rad zu fahren. Ich meine, ist ja eigentlich das Mutterland des Radsports. Ich bin auch einmal Lüttich-Bastogne-Lüttich Jedermann gefahren. Das war allerdings wirklich richtig schlimm, weil es da 8 Stunden lang geregnet und eine halbe Stunde gehagelt hat bei 4 bis 7 Grad. Und als mich dann vor Bastogne ein LKW mit einer Badewanne Wasser überschüttet hat, da dachte ich mir, okay, jetzt wird es auch nicht mehr schlimmer, kann ich durchziehen. Aber genau, also in Belgien möchte ich auf jeden Fall ein bisschen Rad fahren. Und was ich auch, wenn es irgendwann mal wieder ein Buchprojekt geben sollte, möchte ich tatsächlich was über Japan vielleicht schreiben. Da war ich vor 2 Jahren, habe da mal einen größeren Artikel für die Süddeutsche geschrieben. Und vor 2 Jahren Tokio-Hiroshima, dieses Mal Tokio-Hokkaido mit dem Rad. Und Japan ist eine so faszinierende Kultur, und da weiß man noch viel weniger über diese Kultur als über Frankreich hier in Deutschland. Und da könnte ich mir vorstellen, da könnte man ein schönes Büchlein draus machen.
Ja, super, dann sprechen wir auch wieder miteinander. Okay,
abgemacht? Sehr gerne.
Sehr schön, Dankeschön Jean-Marie. Das war hochinteressant. Tolles Buch, was du geschrieben hast. Nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank euch.
Na, da steckt jemand aber richtig tief in der Materie drin, oder?
In der Rennradmaterie.
Ja, und also, in dieser Frankreich-Materie.
Ich dachte ja immer, du hast die ganzen Rennradlegenden drauf. Aber der Jean-Marie hat dir gerade mal gezeigt, wo der Hammer hängt hier.
Ich habe ihn mal machen lassen.
Ja.
Aber absolut großartig, ne? Ich finde es ja auch wirklich toll. Ich habe das versucht, auch am Anfang mal ganz kurz so anzusprechen. Man merkt halt in dem Buch seinen journalistischen Anspruch. Ja, aber es ist nie zu viel. Es ist nie zu viel. Es liest sich einfach toll weg. Es ist ein wirklich ein schönes Buch, um irgendwie auf Reisen zu gehen oder im Urlaub zu haben oder mal in der Nacht, sich die Nacht im Bett um die Ohren zu schlagen.
Ich glaube, ich will ja in die Provence noch dieses Jahr.
Ja.
Und ich glaube, das ist das perfekte Buch. Ich stelle es mir gerade vor, ne? Du sitzt auf dem Camping in so einem kleinen Stuhl, hast so einen kleinen Rotwein, weißt du, so neben dir zu stehen, eine Stirnlampe und dann...
Dann wird die schmökert.
Und dann wird die schmökert.
Ihr könnt übrigens auch schmökern. Schaut mal bei Instagram vorbei. Wir haben nämlich ein paar Verlosungsbücher bekommen und die reichen wir an euch natürlich weiter. Und das war's dann mit dieser Folge.
Wir sehen uns auf der Velo.
Ganz genau. Und wenn nicht, dann hören wir uns nächste Woche Freitag, denn jede Woche Freitag kommt Bikers Paradise raus. Also sagt's all euren Freunden und Freundinnen, dass es uns gibt. Wir hören uns. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.